Der 29. Oktober 2015 war ein Donnerstag. In dem brandenburgischen Dorf Kaltenborn fuhren Streifenwagen vor. Polizisten fanden im Kofferraum eines Autos eine Kinderleiche und nahmen einen 32-jährigen Mann mit. Zwei Stunden später kamen die Eilmeldungen. Entführter Flüchtlingsjunge Mohammed, Kinderleiche gefunden, hieß es da. Kurz darauf kannten wir den Namen des Festgenommenen, Silvio S. Ich bin Wolf Siebert.
Ich bin Dörte Naht. Gemeinsam recherchieren wir, wie die Morde an Mohammed und Elias geschehen konnten und was sie ausgelöst haben. Bei den betroffenen Familien, aber auch im Umfeld des mutmaßlichen Täters. Woche für Woche zu hören im Inforadio-Podcast Alles so normal. In dieser zweiten Folge wollen wir uns dem Mann widmen, der der Normalität ein Ende setzte. Immer wieder haben wir uns gefragt, wie jemand fähig sein kann, Kinder umzubringen. Wie wird man zum Kindermörder?
Ich fahre zu Frank Hessler nach Rostock. Er hat 70 Mörder begutachtet und leitet die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der dortigen Universität. Hat Richterinnen und Richtern ermöglicht, Persönlichkeit und Motive der Angeklagten besser zu verstehen. Ich spreche mit ihm erstmal nicht über den Mörder von Elias und Mohammed, sondern will ganz allgemein wissen, warum wird jemand zum Kindermörder? Frank Hessler kann mir keine Antwort geben, denn es gibt ihn nicht den typischen Kindermörder, aber es gibt bestimmte Auffälligkeiten.
Nicht selten haben diese Täter schon eine auffällige Biografie in dem Sinne, dass sie irgendwo als Kind schon mal mit sexuell abnormem Verhalten aufgefallen sind. Dass sie mit anderem antisozialen Verhalten aufgefallen sind, dass sie vielleicht isoliert waren, sich nicht in Gruppen gut integrieren konnten. Ein Teil ist auch intellektuell vielleicht etwas weniger gut ausgestattet als die Durchschnittsaltersgruppe. Also die Statistiken verlassen uns, weil es gibt nicht das Schema für einen Täter.
Frank Hessler erzählt mir, dass nur die wenigsten Kindermörder pädophil sind. Viele führen jahrelang ein ganz normales Leben. Zu Tätern werden sie dann, wenn es Probleme im Alltag gibt, eine günstige Gelegenheit oder wenn die Fantasie mehr will als Pornofilme, Prostituierte oder Internetkontakte.
Sehr häufig, und das sagt auch die internationale Literatur, sind sie gar nicht sexuell primär motiviert, sondern vielleicht auch erst in der Situation. Man nähert sich einem Kind, möchte mit dem vielleicht auch sexuellen Kontakt haben, hat aber auch gar nicht vor, dieses Kind zu töten. Aber dann wehrt sich das Kind, man gerät in Panik, man hat Angst, man will vertuschen, sozusagen als Verdeckungstat. Und dann kommt es auch zu solchen Handlungen wie Tötungen, wobei Strangulationen oder Erwürgen bzw. Strangulieren die häufigsten Dinge sind, wo die Kinder dann zu Tode kommen.
Jetzt fällt es mir doch schwer, abstrakt zu bleiben und ich muss an Silvio S. denken. Denn vieles, was Frank Hessler aus seinen Gesprächen mit Mördern erzählt, könnte auch auf ihn passen. Ich will wissen, warum diese Männer, und es sind überwiegend Männer, Kinder als Opfer auswählen. Weil sie unterlegen sind, sagt er, und sich leicht manipulieren lassen.
Viele dieser Täter haben ja auch Probleme mit dem eigenen Bewusstsein von sich selbst, haben Probleme in der Kontaktaufnahme zu anderen, nicht wenige hatten noch nie Beziehungen zu gegengeschlechtlichen, gleichalten Partnerinnen. Und insofern suchen sie sich Kinder, eben weil dieses Gefälle der Macht von vornherein gegeben ist.
Kann jeder von uns zum Mörder werden? Steckt das Böse in jedem von uns?
Ein klares Ja. Ich habe Tötungsdelinquenten begutachtet, die völlig unauffällig waren, bis es zu einer Übersprungshandlung gekommen ist. Wir kennen uns in der Regel nicht zu 100%. Ich würde weder für einen anderen, auch für einen nahen Menschen, noch für mich selbst 100%ig die Hand ins Feuer legen.
Jeder von uns kann Mörder werden, auch ich? Und was trifft wirklich auf Silvio S. zu?
Wir suchen uns die Berichte rund um seine Festnahme aus dem Archiv. Nachbarn und ehemalige Schulkameraden schildern ihre Eindrücke von Silvio S. Ein Einzelgänger, wortkarg und schüchtern.
Das ist unfassbar, man würde nie damit rechnen. Deswegen auch mit diesen Phantombildern, sage ich mal, man hat auch nicht so drauf geachtet. Man hat zwar gesehen, aber man hat es jetzt nicht mit dieser Person assoziiert.
Der ist früh gekommen, dann ist er hin und dann hat man ja nicht mehr gesehen, bis er wieder zur Schicht gefahren ist.
Ganz sicher wissen wir zu diesem Zeitpunkt lediglich, dass Silvio S. als Wachschützer gearbeitet hat. Dass er der Polizei vorher nicht im Zusammenhang mit Pädophilie oder sexuellem Missbrauch bekannt war und dass er bei der Festnahme 32 Jahre alt war. Darüber hinaus wollen wir nicht spekulieren und deswegen möchten wir mit Menschen sprechen, die ihn kannten, gut kannten.
Wir schreiben seiner Mutter einen Brief. Wir sind uns unsicher, ob sie antworten wird. Bislang hat sie nur dem Spiegel ein Interview gegeben und das auch nur, um endlich Ruhe zu haben vor den Journalistenanfragen. Und ihre Nachbarn, wie gehen Sie heute damit um?
Hallo, guten Tag. Dörte Nates hier vom RBB Inforadio. Bin ich richtig bei Leiblin?
Christian Leiblin ist der Ortsvorsteher von Kaltenborn, einer von 84 Einwohnern. Wir haben gelesen, dass einige Kaltenborner den Müttern von Mohammed und Elias Briefe geschrieben haben. Und dass die Dorfgemeinschaft sich keineswegs von der Familie von Silvio S. abgewendet hat, sondern versucht hat, sie aufzufangen. Wie die Bewohner das diskutiert haben, wie sie es geschafft haben, zusammenzustehen, darüber würden wir gerne mehr erfahren.
Okay, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja? Tschüss.
Christian Leiblin spricht zwar lange mit mir, möchte uns aber kein Interview geben. Auch nicht die Pfarrerin, nicht der Schreiner und nicht der Bürgermeister der Gemeinde. Oft hören wir, die Atmosphäre im Dorf habe sich gerade wieder beruhigt. Das wolle man jetzt nicht gefährden. Ich bin nach Erkner gefahren, um mehr darüber zu erfahren, wie so ein Dorf funktioniert und ob es tatsächlich vorstellbar ist, dass dort niemand etwas von diesem Verbrechen mitbekommen hat. Am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung treffe ich die Soziologin Gabriela Christmann. Sie räumt gleich ein Vorurteil vom Tisch.
Man hat so von den wunderbaren Zeitschriften Landlust, Landidylle und so weiter, hat man den Eindruck, das Land ist harmonisch, da leben die Leute gesund, man kennt sich. Soziale Kontrolle ist natürlich hoch, weil man sich gut kennt. Das ist ein sozialer Zusammenhalt da. Eigentlich wunderschönes Landleben. Aber so ist es. War es wahrscheinlich noch nie und ist es auch jetzt definitiv nicht mehr.
Weil die Menschen an verschiedenen Orten arbeiten, weil es Anlaufpunkte wie die Kneipe oder den Tante-Emma-Laden nicht mehr gibt und weil für viele der Fernseher zum Ersatz für das Gespräch am Gartenzaun geworden ist. Und trotzdem sind die Dorfbewohner besonders irritiert, wenn einer ihrer Nachbarn zum Mörder wird.
Weil man vom Dorf, selbst die Dörfler, eigentlich auch noch eine andere Vorstellung hat, dass man sich eben eigentlich gut kennt. Aber es ist eine Illusion, die sich da entwickelt hat im Laufe der Jahrzehnte.
Für mich ist die Idylle des Landlebens trotzdem kaum zusammenzudenken mit schweren Verbrechen. Aber ganz offenbar bin ich da Opfer einer langen Geschichte des Verklärens geworden.
Egal in welche ländlichen Regionen man schaut, auch in Deutschland, in Süddeutschland, Bayern, da gab es auch viel Streit und auch da gab es immer Kriminalität. Aber man hat es eher tabuisiert, weil man hat sich auch nicht schnell angezeigt, weil man musste ja sich wieder begegnen auf der Dorfstraße oder in der Kirche am Ende. Ja. Manchmal kulminiert es bricht aus, dann kommt es zu einem harten Konflikt, aber man schaut auch, dass man am Ende wieder miteinander auskommen kann, weil man ja auf Gedeihen Verderb da zusammenlebt in dem Dorf.
Ein Brief liegt in unserem Postfach. Die Adresse mit Kugelschreiber, kein Absender. Der Brief ist von Astrid S., der Mutter des mutmaßlichen Täters. Sie möchte nicht mit uns sprechen, aus dem Brief sollen wir nicht zitieren. Wir spüren, dass sie leidet unter den Taten des eigenen Sohnes und dass auch sie gerne wüsste, warum er sie begangen hat. Wir lesen nochmal das einzige Interview durch, das Astrid S. gegeben hat und in dem sie ihr Bild von ihrem Sohn öffentlich machte. Er wurde in der Schule gehänselt, ließ sich immer viel gefallen, redete nicht viel, war ängstlich und schüchtern. Eine Freundin habe er nie mit nach Hause gebracht. Er arbeitete nachts, weil dann keiner um ihn rum war, erzählte sie im Interview. Wir versuchen, die Persönlichkeitsskizzen, die Psychiater Frank Hessler von Kindermördern gezeichnet hat, mit dem Bild abzugleichen, das Astrid S. von ihrem Sohn hat. Wir hätten so viele Fragen an sie. Hat sie sich Sorgen gemacht wegen seines Einsiedlerlebens? Wollte sie nicht wissen, ob ihr Sohn seine Bedürfnisse nach Zärtlichkeit und Sex ausleben konnte? Hat sie sich nicht gewundert, warum er mit 32 noch zu Hause wohnte? Frank Hessler in Rostock findet dieses Nesthockertum bemerkenswert.
Das deutet darauf hin, dass er den Absprung in die Selbstständigkeit nicht geschafft hat. Also ein ganz wichtiger Entwicklungsabschnitt im Leben eines jeden, diese Autonomie zu erlangen. Autonomie heißt ja nicht nur finanziell unabhängig zu werden, sondern vielleicht auch sozial und emotional unabhängig zu werden, auf eigene Füße zu kommen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht einfach als Nesthocker dort zu bleiben, wo andere diese Funktionen, die ich selbst übernehmen muss, weiter innehaben.
Juni, der erste Prozesstag. Vor dem Beginn der Verhandlung war ich irgendwie unruhig, weil ich nun Silvio S. sehen sollte, den Mann, mit dem wir uns schon so lange beschäftigen. Er ist dünner als auf den Fahndungsbildern, ohne Bart. Auf mich wirkt er unsicher. Ein bisschen wie ein Schuljunge am ersten Tag in der neuen Klasse. Wenn er überhaupt auf die Aussage von Elias Mutter reagiert, dann kaum merklich. Er zieht mal eine Augenbraue hoch. Als eine Schulbetreuerin von einem Gespräch mit Elias erzählt, sehe ich Tränen in seinen Augen. Er greift zum Taschentuch. Dass dieser Mensch die beiden Kinder auf diese grausame Art und Weise umgebracht haben soll, in diesem Augenblick will das in meinem Kopf nicht zusammenpassen.
Ich bin der Herr Niendorf.
Hallo, Herr
Niendorf. Das ist der Herr Löwe.
Löwe.
Hallo, guten Tag, Herr Löwe.
Wir stehen in einem schlichten Garten. Frischer Rasen, eine kleine Bank, vier junge Bäume. Hier, bei den Gärten von Siegfried Löwe und Carsten Niendorf, hatte Silvio S. einen Kleingarten gepachtet, wenige Monate, bevor er Elias und Mohammed entführte. Hier hat er Elias' Leichnam vergraben. Das Grundstück ist völlig umgestaltet worden, auf Wunsch der Stadt und vieler Kleingärtner. Vor einer Tafel liegen ein paar Grußkarten, Kerzen und viele Plüschtiere, Elefanten und Bären.
Die sind hingelegt worden, als es bekannt geworden ist. Und vor wenigen Tagen haben zwei Frauen sie mit nach Hause genommen und haben sie gesäubert, haben sie gewaschen, damit es ein bisschen vernünftig aussieht.
Siegfried Löwe und Carsten Niendorf kümmern sich um den Erinnerungsgarten, mähen den Rasen, schneiden die Büsche, auch weil sie selber Enkel haben. Sie beschreiben Silvio S. als einen freundlichen, unauffälligen Menschen. Zwar verblasst der Schock von damals, aber die Erinnerung bleibt, erzählt Carsten Niendorf uns.
Ja, der war mal drüben, hat sich mal von mir mal einen Spaten genommen, von den Nachbarinnen auch. Aber man hat ja selber seinen Garten selber so. Man steckt ja nicht hinter einer Türe oder hinter einer Leiter und schnüffelt den Nachbarn. Aber das macht man ja auch wirklich nicht. Ich habe auch nicht was bei ihr gedacht, so was die einen Spaten brauchte oder was war. Ja, da muss er so abgebrüht worden sein und das den Helly in Taro gemacht haben, weil er mir kleine Spaten eine Stunde wiedergegeben hat. War.
Der Mord an Elias hat die Kleingartenkolonie verändert, sagen die beiden. Man passt jetzt mehr auf, wenn Fremde in der Anlage unterwegs sind. Nachbarn haben überlegt, ihren Garten aufzugeben, um nicht jeden Tag an die Tat erinnert zu werden. Carsten Niendorf kann gar nicht anders, als immer mal wieder dran zu denken, weil er glaubt, dass es sein Spaten war, mit dem Silvio S. Elias vergraben hat.
Klar war ich ein bisschen sauer ohne Ende, war. Ich habe ja nur den Spaten dann auch ja nicht mehr genommen, weil der ist ja nun weg. Ja, Stiel kaputt gemacht und dann zum Schutt hoch. Und dann, weil wenn man den Spaten dann aus dem Schuppen rausholt, dann erinnert man sich ja dran. Aber was hast du denn da getan? Hätte er verhindert. Wenn er von mir keinen Spaten gekriegt hätte, hätte er sich woanders einen Spaten geliehen. So, woher soll der Nachbar sehen? Bei ihm steht es ja nicht auf der Stirn geschrieben, ja, ich muss jetzt mal eine Leiche verbuddeln. Wa? Will man machen.
In der nächsten Folge sind wir im Schlatz, wo hunderte Bürger bei der Suche nach Elias geholfen haben. Ein Kind zu verlieren, wie man mit diesem Trauma leben kann, dazu mehr am kommenden Donnerstag im Inforadio-Podcast Alles so normal.